Amatasat.
Amatasat.
Was heißt dieses Wort?
Ja, Amatasat. Also die Leute, die unseren Podcast schon was länger hören, werden das vielleicht noch kennen. Das war unser bekannter Spruch am Anfang jeder Sendung, um euch dort draußen zu grüßen, in welcher Dimension ihr auch seid. Aber irgendwie haben wir es vergessen.
Ja, kann mal passieren. Ich habe es auch, ich habe den bisher komplett vergessen, also bis jetzt.
Ja, ich habe die ganze letzte Woche mein Deo vergessen. Also das passiert einfach, dass man was vergisst.
Ja, sowas passiert. Aber wir sind wieder da, juhu. Eine neue Folge. Und wir sind wie immer Roger,
Henning,
Tim
und Henrik. Und ich bin ein toller Typ, weil ich mich an Manomann erinnere. Per Agostinski.
Ja, ich erinnere mich auch an Manomann.
Ja, was war besser, Tutti Frutti oder Manomann?
Das habe ich mich gerade genau auch gefragt.
Ja, das ist die Frage, die einem dann auf den Zähnen liegt.
Ich würde sagen, Manomann war besser. Ja. Aber wenn Leute uns zuhören, dann denken die wahrscheinlich alle, wir wären über 30. Sind wir nicht.
Ja. Bei weitem nicht, nee. Ja.
Gut, aber wir brauchen auch jetzt mal Neuigkeiten aus der Welt der Esoterik. Nämlich eine interessante Sache, die ich gehört habe, erst im Radio und dann später sogar gelesen, ist, dass in Rumänien jetzt sehr sinnvolle Gesetze umgesetzt werden. Nämlich müssen dort Wahrsager und Hexen in Zukunft 25% Mehrwertsteuer auf ihre Dienste zahlen. Und im Radio habe ich gehört, dass dieses Gesetz lange Zeit Probleme hatte, auch wirklich durchzukommen, weil die Abgeordneten hatten Angst, verhext zu werden.
Ach so, ich dachte, weil die Wahrsager das immer vorausgesehen haben und deswegen die nötigen Schritte eingeleitet haben, um das zu verhindern.
Ja, das kann natürlich auch sein. Ist die Froschpopulation in Rumänien jetzt drastisch angestiegen?
Genau, also man muss jetzt aufpassen, wenn man nach Rumänien fährt, man könnte verhext werden.
Ja, aber schön, dass die Vampirlobby ihre Forderung durchsetzen kann.
Genau. Und was aber auch gemacht wird, ist, dass jetzt Hexen oder Wahrsager, die einen grob irreführen und was ganz Falsches vorhersagen können, dafür ins Gefängnis kommen.
Echt?
Ja.
Naja.
Wie naja?
Naja, vielleicht ist das so Occupational Hazard. Ich weiß nicht, wie man das Wort ausspricht.
Ja, das kann natürlich sein. Das ist einfach... Ja, interessant, dass es da sowas gibt. Anscheinend ist es da ein größeres Problem mit Hexen und mit Wahrsagerinnen als hier.
Ja.
Weil ich glaube, die Leute, die hier bei Astro TV das Geld aus der Tasche ziehen, ich glaube nicht, dass die ins Gefängnis müssen dafür. Höchstens zu Domian.
Ja. Na gut. Da, wo die arbeiten, ist schon Gefängnis genug.
Das stimmt. Dann habe ich noch eine zweite interessante Nachricht, nämlich wie kann man den Islam für geschäftliche Zwecke ausnutzen. Und das kann man so machen, nämlich in Pakistan hat ein Pharmavertreter, wollte einem Arzt seine Produkte andrehen, hat ihm seine Visitenkarte gegeben und dann hat der Arzt die weggeworfen und dann hat der Pharmavertreter ihn angezeigt bei der Polizei, weil der Pharmavertreter hieß auch Mohammed. Und da der Name ja auf der Visitenkarte drauf stand, hatte er damit eine Sünde begangen, als er sie weggeworfen hat. Und darum musste er ins Gefängnis.
Schön.
Das ist ein gutes Geschäftskonzept.
Auf jeden Fall.
Das ist nachvollziehbar, ja.
Ja. Also sowas kann man bei uns auch machen. Ja. Wenn dann die Leute Jesus heißen, darf man denen nicht ihre Sachen wegwerfen.
Ja. Vernünftig.
Ja, also das sind die Nachrichten, die ich für heute habe.
Sehr gut. Und dann habe ich auch noch einen Newsflash, ein Update, denn ich habe auch nochmal geschaut aus Interesse, was ist denn eigentlich aus dem Projekt Re Terra Mare geworden, was wir mal in der fünften Folge behandelt hatten. Und da war das ja noch auf sehr niedrigen Stand, nämlich noch nicht existent. Und ich habe mal geschaut, inzwischen gibt es eine Homepage und auch ein Produkt, was da beworben wird.
Oh, haben sie es doch geschafft.
Ja, dieses Produkt heißt Froxy Moon. Und ist ein generisches Medikament aus Vulkanmaterial.
Gegen alles,
genau.
Nee, gegen Frösche, oder? Oder ist das mit Frox mit G oder Froxy?
Gegen Frösche vermutlich auch. Das gibt es sowohl in Kapselform als auch als Hautpulver.
Schön. Ja, ich möchte das als Zäpfchen,
ja, genau,
haben.
Ja.
Warum ist das nicht als Zäpfchen? Ich möchte meine Medikamente alle als Zäpfchen.
Das gibt es nur für
vermutlich
Kinder.
Vermutlich gibt es auch. Aber eine kleine gute Nachricht dabei. Es steht drin, dass dieses Medikament für Prävention und Therapiebegleitung ist und nicht zum Heilen der Krankheiten an sich. Denn das tut es nicht.
Okay. Okay. Also was macht das?
Weiß ich nicht.
Es begleitet dich
ist in dunklen Zeiten. Ja. Du wirst gesund.
Ja, okay.
Na, vielleicht nicht, aber du bleibst gesund, wenn du das nimmst.
Vielleicht,
vielleicht auch nicht.
Vielleicht wirst du auch kein Frosch.
Das aber dann liegt es nicht daran.
Aus Vulkan.
Ja. Das ist gut. Und dann habe ich nochmal geschaut, was es Neues gibt auf kristallmensch.net.
Ja, also dort, alle, die noch nicht die Kristallmensch-Folge gehört haben, bitte dringend nachholen.
Genau. Und da bin ich wieder wütend geworden, als ich die News gelesen habe, denn irgendwann mal hat Sabine Wolf einen Spendenaufruf gemacht, weil sie angeblich oder weil sie ihre Seminare nicht mehr finanzieren konnte, die zu geben. Und es haben offensichtlich auch Leute gespendet und dazu schreibt sie Folgendes. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für eure spontanen Reaktionen auf meine Spendenbitte. Die Entdeckung war, dass einige von euch nicht gespendet haben, weil sie 10 Euro im Monat für zu gering hielten, aber nicht mehr übrig hatten. Na also, ich muss schon sagen, ist es nicht ein gutes Gefühl, es dann doch getan zu haben? Der freudig gegebene Pfennig des Armen ist unendlich viel mehr wert als der erzwungene Schein des Reichen. Wer ist denn wirklich arm und wer reich? Tja, da muss man sagen, doofe Sabine Wolf.
Na echt.
Sowas zu schreiben.
Ja, nö, also ich fühle mich nicht schlecht dabei, wenn ich jemanden sehe, der bettelt an der Straße und da einfach mal reingreife. Weil die Videos, die ich online stelle und die Podcasts, die wir hier online stellen, die kosten ja Geld.
Richtig, irgendwoher müssen wir das auch kriegen.
Ja, und das nehmen wir am liebsten von den Armen.
Also ich mache es immer so, ich gehe mal zum Bahnhof, warte, bis da Obdachlose einschlafen, dann nehme ich das Geld aus dem Hut.
Ja, und wenn die einen Hund dabei haben, nehme ich den auch mit.
Und verkaufe ihn.
Ich verkaufe mir gerne Teddybären von Waisenkindern und sowas.
Okay, also Sabine Wolf ist hier in guter Gesellschaft.
Ja, also. Das denke ich schon.
Ja. Okay, und das wär's zu den Neuigkeiten.
Hilft das Medikament auch eigentlich nochmal gegen Erkältung? Also falls ich halt komisch klinge, liegt es daran, dass ich noch nicht ganz gesund bin. Wenn jemand einen guten Tipp hat
gegen Erkältung. Das liegt daran, weil du immer so vielen armen Menschen Geld klaust.
Ah, okay.
Hast du da mal drüber nachgedacht?
Nö, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass das aber was
zu tun hat. Proximoon ist halt teuer, irgendwie muss man.
Das wäre schön, wenn der Banky Moon zur Bewerbung von Froxy Moon bekommen würde. Und ein Frosch.
Ich glaube, Coolio kann man kriegen, aber Banky Moon nicht.
Ja. Oder Nelson Mandela, aber egal. Heute haben wir mal ein Ursprungsnamen-Blowout sozusagen.
Oh ja, stimmt.
Also ist krass, was wir heute an Ursprungsnamen verteilen. Nämlich?
Ursprungsnamen gibt es heute vor allem zum einen für Thorsten, der uns eine E-Mail geschickt hat mit einem Video, auf das wir vielleicht bald nochmal eingehen werden in einer Folge. Und der ist nun bekannt als Tanarora.
Schön.
Dann haben wir eine E-Mail bekommen, angeblich von Patrick. Der hat auch auf unserem Facebook Finnwand was geschrieben, was auch sehr interessant war, was ich mir angeguckt habe, was auch so gut war, dass es auch in einer späteren Folge wahrscheinlich wiederkommt.
Das kriegt auf jeden Fall noch eine extra Folge.
Genau. Sehr lustig und war das Problem ist, dass ich es noch nicht geschafft habe, ganz durchzulesen. Und Patrick hat auch geschrieben, dass er eine E-Mail uns geschrieben hat, die wir aber irgendwie nicht bekommen haben. Also ist wahrscheinlich angekommen. Trotzdem ist Patrick jetzt, deswegen wissen wir auch nicht genau, ob er einen Ursprungsnamen haben wollte, weil er kriegt trotzdem einen, auch wenn er es nicht ausdrücklich gesagt hat. Der ist jetzt bekannt als
Topoki.
Nochmal bitte.
Topoki.
Schön.
Und Lena kriegt auch einen Ursprungsnamen aus Tübingen diesmal, nicht Lena aus Berlin, die schon einen hat. Und zwar ist sie jetzt
Charipera.
Wow.
Und nochmal allgemein, wir hatten letztes Mal schon allgemein zum Thema Ursprungsnamen ein paar Anmerkungen. Diesmal haben wir wieder Anmerkungen. Zum einen wurde gesagt, dass die vielleicht doch etwas schwer verständlich sind, wenn die immer verzerrt und elektronisch verändert eingespielt werden. Das Problem ist, Ursprungsnamen müssen nun mal verzerrt und elektronisch verändert sein, sonst sind die nicht legit.
Also eigentlich muss ich ja sagen, das wird ja nicht nachträglich verändert.
Das ist ja, wenn man die sagt.
Wir hören das genauso.
Dann hört sich das sofort so an.
Es ist immer etwas befremdlich, aber...
Das macht das Mikrofon, wenn es diese Vokale und Konsonanten reinbekommt, automatisch. Genau. Könnt ihr auch mal im Alltag ausprobieren. Auf jeden Fall geht das leider nicht, aber deswegen haben wir ja die Shownotes in dem Podcast selber und auch in auf unserer Homepage, wo der Name auch nochmal in irdischen Buchstaben, also in lateinischer Schrift.
Genau. Und jetzt steht. Auch immer in der Facebook-Gruppe, oder?
Ja, da können wir das auch zum Teil. Da steht es auch drin, genau.
Steht es auch drin, ja. Ja. Also viele Wege, an die Ursprungsnamen ranzukommen.
Genau. Und dann wurden wir gefragt, ob von Michael, der auch als Nunu bekannt ist, der ein ganz früher Ursprungsname, der auch immer sehr fleißig uns E-Mails schreibt, ob er nicht einen anderen Ursprungsnamen haben könnte, da schon so viele Leute diesen Ursprungsnamen haben. Aber da muss ich leider sagen, tut mir leid, es ist nun mal ein Ursprungsname und der wird generiert und den kann man nicht anders generieren. Wenn der einmal vergeben ist, dann ist man für sein Leben damit gebrandmarkt. Das ist noch schlimmer als bei einem echten Namen, den man ja unter Umständen noch umtragen lassen kann. Ja.
Also man könnte den halt schon umtragen lassen, nur dafür muss man halt nach Atlantis zum Einwohnermeldeamt. Und das Problem ist, wir wissen nicht genau, wo das ist.
Genau, und danach muss man nochmal nach Lemuria, um das beglaubigen zu lassen.
Ja.
Und ganz kompliziert.
Das kriegen wir so ohne weiteres nicht hin.
Nee.
Aber ich meine, im echten Leben heißen ja auch viele Rudi Carell oder so.
Ja.
Haben die sich auch nicht so ausgesucht.
Nee.
Ja, schade.
Gut, dann können wir weitermachen mit unserem Hauptthema heute.
Ja, und als Hauptthema haben wir diesmal esoterische Logen. Ja. Das ist mindestens genauso gefährlich, wie es klingt. Gestoßen bin ich darauf, als ich in dem schönen Esoterik-Forum gelesen habe, aus dem ich auch immer die Träume herbekomme. Und zwar habe ich folgenden Beitrag gelesen. Liebe Forumsleitung, ich leite ein kleines Esoterik-Forum in Deutschland. In meinem Forum wurde eine brisante Behauptung über die Fraternitas Saturni e.V. gepostet.
E.V. Ja.
Kurz darauf erhielt ich Post von deren Rechtsanwalt mit einer massiven Drohung, mich zu verklagen, wenn ich den Beitrag nicht sofort löschen würde. Außerdem hat man mir im persönlichen Gespräch gedroht, mich fertig zu machen, sollte ich den Zugang nicht sperren und die Identität der Leute, die das gepostet haben, nicht an die Loge weiterleiten.
Oh Gott.
Das habe ich natürlich nicht getan. Es herrscht zum Glück noch Datenschutz in Deutschland, auch wenn die Herren der Fraternitas Saturni e.V. das gerne anders sehen würden. Ja.
Oh, okay, das scheint jetzt schon ein brisantes Thema für uns zu sein. Vielleicht sollten wir erst unsere Identitäten bei Facebook von dem Podcast abkapseln, dass wir nicht von denen
ich würde sagen, ich frage dich nach dieser Folge nochmal, ob du immer noch so viel Angst hast.
Okay.
Können wir schauen. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant und dann habe ich mich mal schlau gemacht, welche Logen es gibt in Deutschland und was die so machen, was die unterscheidet und also wie die entstanden sind.
Was soll das denn überhaupt sein?
Hast du das über Cinemax angerufen, oder?
Ja, genau. Ich hab dann gefragt, einmal bitte esoterisches Paket oder so.
Genau. Ja, was soll das denn grundsätzlich sein, so eine Loge?
Ja, also grundsätzlich ist es halt wie auch die Freimaurer oder die Illuminaten oder weiß der Teufel was, eine Vereinigung von Leuten, die den Menschen versucht zu vervollkommnen durch Reden und durch Quatsch.
Okay. Der Lions Club.
Ja, genau, es soll halt was ganz Exklusives, Exquisites sein. Und damit man sich wichtig fühlen kann.
Das hört sich gut an.
Ist auf jeden Fall sehr schön. Die erste esoterische Loge, der Ordo Templi Orientalis, wurde 1903 gegründet von Karl Kellner, Heinrich Klein und Franz Hartmann.
Hört sich schon oriental an.
Auf jeden Fall. Und die hatten, glaube ich, alle so einen freimaurischen Hintergrund und wollten das Ganze irgendwie auf den esoterischen Bereich ausbreiten. Und das erklärte Ziel des Ordens war die Vervollkommnung des Menschen durch Ritualmagie. Dabei galt es, die scheinbaren Gegensätze Telema und Agape, also irgendwie Wille und Liebe, das sind komische Begriffe, die sind nicht so klar definiert, bis zur Einheit zu vervollkommnen. Dieser Gedanke wird vielfach durch die Zahl 93 angedeutet, was den numerologischen Wert sowohl von Telema als auch von Agape entspricht.
Oh, stimmt.
Okay.
Begegnet uns auf die Zahl 93.
Zahl 23.
Psst. Das ist falsche Loge.
Ach so.
Naja.
Ach so.
Ja. Und das sind die, die immer die Logenplätze kaufen.
Ja. Genau. Okay. Du erinnerst dich, wenn du ins Kino gehst und sagst, ich hätte gern Loge, dann sagen die immer.
Nur noch die ersten zwei Reihen.
Ja. Sagen die.
Nur noch, an sich ist schon ausverkauft, aber wenn du dann das geheime Losungswort sagst, dann kriegst du noch Loge.
Geheimen Handshake.
Ja, genau. Mhm.
So geht das.
Logenplätze in der zweiten Reihe.
Ja, schön. Na okay, der erste Großmeister dieser Loge war Theodor Reuss von 1906 bis 1921. Und der Typ ist ganz interessant, den habe ich mir mal näher angeschaut. Geboren 1855 und der hat also eine gewisse Logenkarriere hinter sich. Die erste Loge, in der er war, war die Pilgerloge Nummer 238.
Also irgendwie klingen die alle nicht so besonders.
Die klingt echt nicht so gut.
Vor allem, wenn es 237 andere gibt.
Ja, mindestens.
Offensichtlich.
Ja. In der war er ab, glaube ich, 1876 und wurde aber 4 Jahre später wieder ausgeschlossen, weil er die Loge nach seiner Erhebung nicht mehr besuchte und auch keine Beiträge zahlte.
Okay, das ist
nicht so gut.
Das ist was,
ja. Was hat er dann gemacht? Dann hat er versucht, in München den Adam Weishauptschen Illuminatenorden wiederherzustellen. Hat aber auch nicht so geklappt, deshalb weiß ich nicht mehr genau. Und 5 Jahre später hat er dann in London, war er in der anarchistischen Social League, also der hat auch alle politischen Richtungen mal durchgemacht, das, ja. Und wurde dort 1 Jahr später wegen ehrenrühriger Handlung als internationaler Polizeischuft wieder ausgeschlossen.
Das hört sich sehr gut an.
Ja.
Was hat er denn da gemacht?
Ich glaube, der war Polizeispitzel und hat
Polizeischuft. Ja.
Und hat irgendwelche Leute aus gefährlichen Geheimclubs der Polizei verraten. So munkelt man in der Szene.
Gleich an Interpol weitergegeben.
Ja. Der Polizeischuft.
Haben wir aber keine Briefe, die wir vorlesen könnten.
Nee, leider nicht.
Schade, das hätte ich gerne schwarz auf weiß gesehen.
Ja. Ja. Also, könnten wir ja nochmal versuchen auszugraben. Vielleicht gibt es ja noch was.
Bei WikiLeaks.
Ja.
Und den mal kurz Polizeischiff, nein.
Ja, mach das. Und in den Folgejahren hat er immer wieder versucht, weitere Orden zu gründen. Und das scheiterte in der Regel daran, dass es immer wieder Streitigkeiten über die Patente für bestimmte Riten gab.
Patente?
Genau, das klingt komisch. Also zum Beispiel steht ein kurzer Abschnitt bei Wikipedia, der klingt so, wie es klingt mit Patenten. Reuss erhielt das briefliche Patent eines Sovereign Grand Inspector General 33 Degrees des Carnot Scottish Rite von Jaka am 24. September 1902. Am selben Tag scheint Jaka einen Freibrief an Reuss, Hartmann und Klein ausgegeben zu haben, der ihnen gestattete, als Sovereign Sanctuary im 33. bis 95. Grad des schottischen Memphis und Misraim-Ritus zu operieren.
Okay,
also
verstehe.
Ich verstehe. Hm. So ähnlich muss man sich das vorstellen mit den Patenten. Also es sind viele Leute, die sich patentieren lassen, dass die den berühmten Handshake machen.
Ist das ein bisschen so, wie früher im Internet diese Web-Awards gab, wo sich Seiten gegenseitig so Awards gegeben haben?
Genau so klingt das.
Ja.
Ja. Und im Jahre 1903 traf dann der Herr Reuss auf andere ehemalige Mitglieder der Pilgerloge 238.
Die kamen ganz schön rum.
Genau, und gründete diesen berühmten Ordo Templi Orientalis.
Da hat er es dann aber mit dem Namen drauf gehabt. Das muss ich jetzt mal sagen.
Auf jeden Fall. Also es klingt besser als Pilgerloge Nummer 238.
Ja.
Die anderen Gründer, also Kellner, der verstarb dann, glaube ich, ganz schnell, und Hartmann, der zog sich 1 Jahr später im Streit zurück, und Reuss war dann Alleinherrscher sozusagen. Die deutsche Sektion dieses Ordens wurde übrigens angeblich geleitet von Rudolf Steiner. Kleine Information am Rande. Ja.
Anthroposophie.
Ja.
Waldorfschule.
Waldorfschule, genau. In der Waldorfschule. In der Waldorfschule traf dann Reuss auch auf den Magier Aleister Crowley.
Oh, das sind ja alle dabei. Das
alle
ja
sind dabei, ja. Und Aleister Crowley ist ja auch ein sehr interessanter Typ, besonders weil er vor seiner Ordenszeit immer wieder versucht hat, die Droge zu finden, die einen hinter den Vorhang der Welt schauen lässt. Hm. Und der hat ja ganz, ganz viele Drogen genommen.
Aber das hat erst Timothy Leary geschafft.
Ja, ja.
Ja, und Crowley war verheiratet mit einer Hellseherin, und ihm wurde auf seiner Hochzeitsreise nach einer, sagen wir mal, zufälligen Anrufung des Horus ein Buch diktiert, das Liber Legis. Und dieses Buch war wurde dann der genau der Kern seiner Lehren und bildete den Anfang seines Verlegertums.
Ja. Lieber Leges ist ein doofer Titel. Oh, lieber Leges als was?
Ja, wirklich. War als Lego. Eine schöne Hochzeitsreise.
Ja. Komm, lass mal Horus anrufen.
Komm, wir müssen uns die Tropfsteinhöhle angucken gehen. Nein, ich kann nicht. Ich muss schreiben.
Ja. Horus diktiert gerade.
Und die beiden, also Reuss und Crowley, entwickelten dann ein Rangsystem für den Orden. Und da wurde irgendwie dieses Liber Leges eingearbeitet. Wie genau, weiß ich nicht, aber ich habe es ja auch nicht gelesen. Crowley wurde von Reuss dann mit dem 9. Grad dieses Rangsystems ausgestattet. Mhm. Und das war ein Grad mit besonderem sexualmagischen Riten. Und Crowley erhielt den Namen Baphomet von ihm. Also es ist wieder so, der ganze Quatsch ist alles dabei. Crowley gründete dann 1920 die Abtei von Telema und da ging es richtig schmutzig zu. Also mit Sex und Drogen. Und der Ordo Templi Orientalis, der ist dann auch irgendwie zerfallen. Und die Mitglieder gründeten alle eigene Orden, also die Pansophische Gesellschaft und andere Abspaltungen dieses Ordens, die bis heute darüber streiten, wer halt der legitime Nachfolger ist. Und eine Person, Gregor A. Gregorius, eigentlich Eugen Grosche, gründete die Fraternitas Saturni. Und dies ist eine rein esoterische wissenslose Loge, die den Impuls des Wassermann-Zeitalters von geistiger Klarheit und Freiheit zu verwirklichen trachtet. Zielsetzung der Loge ist die Gesamtentwicklung der Menschen durch Entwicklung und Förderung des Einzelnen. Dies erfolgt in erster Linie durch eine geistige und ethische Schulung der Persönlichkeit für den allgemeinen Lebenskampf und die Beherrschung sämtlicher okkulter und esoterischer Disziplinen. Die Fraternitas Saturni bearbeitet zu diesem Zwecke ein mit dem 33. und höchsten Grade endendes Graduiertensystem. Also was die dann immer so genau machen, das weiß man eigentlich nie.
Ja.
Naja, und diese Grade, die haben auch sehr lustige Namen und die reichen vom Neophyten über den Servus Selectus Imaginationis.
Ja, so klingt's auch. Ja.
Den Magus Heptagrammatos, den Princeps Illustris Tabernaculi. Bis hin zum Gradus Ordinis Templi Orientis Saturni, auch Meister vom Stuhl genannt.
Wow.
Das, also dieses System ist echt schön.
Hört sich an nach Harry Potter an irgendwie.
Ja, schon. Und ich habe mal geschaut, was die einzelnen Grade so machen. Und die haben alle so spezielle Fähigkeiten. Und so ist der 18. Grad zum Beispiel, der befasst sich mit Tantra. Und der erweiterten Crowleyschen Sexualmagie.
Ich glaube, das ist der beliebteste Grad.
Ich glaube, das ist die, muss man beim untersten Grad anfangen und arbeitet sich dann auf den 18. hoch und
ich
dann
fürchte,
wollen alle möglichst lange da bleiben und dann, dann nicht zum Meister des Stuhls
werden.
Schon okay, ich bleib beim Tantra.
Du kannst Meister des Stuhls bleiben.
Ja, und wenn ihr euch fragt, erweiterte Crowleysche Sexualmagie, ja, erweitert um Sexstellungen nach den jeweiligen Planetenkonstellationen.
Hä? Das klingt gut.
In einer Reihe. Oder?
Also die beste Erweiterung.
Was ist denn jetzt, seit Pluto nicht mehr dabei ist?
Oh, oh.
Oh, oh, oh.
Keine Zwerge mehr.
Das ändert alles. Ja, und weiter geht's, indem sich die Fraternitas Saturni und Crowley zerstritten haben. Und Fraternitas Saturni streitet heute einen Zusammenhang zwischen ihrer Magie und der von Crowley ab, denn, und jetzt zitiere ich wieder von deren Homepage, die Fraternitas Saturni übernahm zwar Crowleys Formulierung des Gesetzes, tue, was du willst, soll sein das ganze Gesetz, Liebe ist Gesetz, Liebe unter Willen, und änderte es ab in, tue, was du willst, ist das ganze Gesetz, Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen, und versah es mit dem eigenen Zusatz, mitleidlose Liebe. Und das geht ja nun gar nicht mehr zusammen.
Nee,
das passt ja nicht zusammen. Und, genau, ja, und so kann man auch lesen in deren FAQs, wo gefragt wird, welche Rolle spielen aber dann die Lehren von Aleister Crowley in der Fraternitas Saturni? Und die Antwort, wie Sie gesehen haben, hat unsere Auffassung von Magie nicht mehr viel mit seiner zu tun.
Ja, offensichtlich, ja.
Ganz offensichtlich.
Das finden einige bestimmt schade.
Ja. Naja, und ja, wie wir schon vorhin gehört haben, ist das ja ein eingetragener Verein.
Ja.
Und deren Großmeister, also dieser Gregor Gregorius, der starb 1964 und stürzte die Loge in eine Phase der Orientierungslosigkeit. Und immer wieder spalteten sich Gruppen von ihr ab. Und ja, und
Meister, in Richtung welches Planeten müssen wir denn heute blicken?
Ja, völlig orientierungslos.
Ja. Ein Schimpfwort.
Einfach in alle Richtungen.
Ja. Und weil Logen ja immer in so geschichtsträchtigen Städten ihren Ursprung finden, gründete sich im Jahr 1979 der Ordo Saturni aus der Loge. Hm. Und in welchem Ort hat er das getan? Richtig, es war in Bersenbrück.
Ah, ja.
Ja. Aus dem Ortsorient Bersenbrück ist er entstanden. Okay. Und da sich angeblich die meisten Großmeister aus Gregorius' Zeit ihm anschlossen, behauptet dieser Ordo Saturni, der legitime Nachfolger der Fraternitas Saturni zu sein. 1993 wurde aber auch noch in Kaiserslautern die Communitas Saturni gegründet. Und die beiden streiten jetzt um das magische Erbe. Ja, die streiten wirklich um das magische Erbe und darum, wer denn nun magisch berechtigt ist, Weihen durchzuführen.
Braucht man dafür, geht das mit einem normalen Notar oder braucht man dafür auch
einen? Da braucht man einen magischen Notar auf jeden Fall.
Wenn sie sich mal irgendwie um ein magisches Buch oder so streiten, oder einen Gegenstand.
Hoffentlich ist das in Menschenhaut gebunden.
Ja. Wir können doch auch mal so eine Loge gründen.
Da wäre ich auch für.
Irgendwie Amici Saturniensis.
Ja. Und nächste Woche zerstreiten wir uns.
Und genau, und dann machen wir jeder seine eigene.
Amici Saturni. Hiermit gegründet.
Sagen, jeder hat nichts mehr mit dem anderen zu tun.
Richtig.
Wir machen nur noch dasselbe. Aber sonst haben wir nichts miteinander zu tun.
Ich gründe dann die Filii Saturni.
Du bist dann auch der Princeps Illustris Tabernaculi. Und Publikationen hat die Fraternitas Saturni auch rausgebracht. Da ist zum einen erschienen ein Journal mit dem Titel Saturn Gnosis, und zwar von 1928 bis 1933, mit dem Design und den hervorragenden Grafiken von Albin Grau, der auch am Rande Art Director war für Murnaus Nosferatu.
Ah. Hm. Dann sieht das bestimmt gut aus.
Sicherlich, ja. Und dann hat diese Loge von 1950 bis 1963 die Blätter für angewandte okkulte Lebenskunst herausgegeben. Und die kann man auch bei denen im Online-Shop bestellen. Und dieser Online-Shop heißt lulu.com. Und da gibt es auch die Sparte Mein Lulu.
Das ist von dem Meister des Stuhls.
Das könnte sein.
Ja.
Der Meister des Stuhls auf lulu.com.
Ja, und so gut ist auch, dass die auf ihrer Homepage schreiben, wegen des Umfangs zu sperrig für kommerzielle Verlage hat die Loge zum 80-jährigen Bestehen begonnen, alle Jahrgänge der Blätter für angewandte okkulte Lebenskunst in einer kostengünstigen Studienausgabe neu zu veröffentlichen.
Oh, warum nicht für mein Kind?
Zu sperrig war für kommerzielle Verlage.
Ja.
Aber als Schulbuchausgabe ist das gut.
Auf jeden Fall.
Das könnte man mal in Werte und Normen machen.
Vielleicht ein Halbjahr. Als App fürs iPad.
Ja, das wäre schön.
Also, liebe Loge, wenn ihr das programmiert haben wollt, ne? Ihr könnt euch an mich wenden.
Gut. Jetzt wird's wieder ernst, ja. Dann habe ich mal geschaut bei denen auf der Seite, für wen denn so eine Loge ist. Und sie schreiben generell für jeden, jedoch erwartet die Loge von den Kandidaten eine gewisse geistige Reife. Also nicht für uns.
Wie ist das denn? Kommt man da als Frau dann günstiger rein, oder?
Ja. Ich glaube nicht.
Oder zumindest kriegen die zwei Freigetränke?
Das wäre, ja, vielleicht, oder sie dürfen einmal mit dem Großmeister
also,
in die Loge.
Die Loge eigentlich für jeden, für gut behangene
Herren. Mit Roben.
Für üppige Voluptuous Women.
Ja, genau.
Ja.
Also eine gewisse geistige Reife.
Geistige Reife, das heißt das ja.
Eben.
Ja. Also nicht für Leute, die über Lulu und Meister des Stuhls lachen.
Ja. Nein. Reicht auch mittlere Reife?
Nein.
Schade.
Geistige Reife.
Geistige Reife. Ja. Und dann habe ich noch mal geschaut, weil mich das sehr interessiert hat, wodurch sich denn die Magie der Fraternita Saturni von der Magie anderer Gruppen unterscheidet. Dazu schreiben sie Folgendes. Es klingt, als fragten sie nach einem fertigen Produkt. Was ist an der Waschmaschine der Firma A anders als an der Firma B? Das nächste, und anders mag der Mensch gar nicht denken, ist dann die Frage nach dem Preis. Nee. Lohnt es sich überhaupt anzufangen? Natürlich lohnt es sich nicht. Ich ziehe es daher vor, Ihre Frage dahingehend zu verstehen, dass Sie wissen wollen, welchen spezifischen Angang zur Zauberei die Fraternita Saturni verfolgt. Hierzu verweise ich auf einen kleinen Aufsatz und gehe davon aus, dass Ihnen die Unterschiede zur konventionellen Magie schon auffallen werden. Also erstens finde ich gut.
Ja.
Ja, ich werde diesen Aufsatz gleich noch in Auszügen vorlesen. Aber erstens finde ich sehr gut, dass deren FAQ so gemacht ist, als würden die tatsächlich sich mit jemandem unterhalten, der Fragen stellt.
Das ist wie bei Platon.
Und dass der doof ist. Ja. ja. Und zweitens, ja, bei näherem Nachdenken ergibt alles einen Sinn. Ich habe zweitens vergessen. Ja.
Da steht gar nicht, welche Energieeffizienzklasse die Loge jetzt hat. Da gucke ich drauf vor dem Preis, weil das ist der versteckte Preis.
Und ja, den Aufsatz, auf den Sie hier verweisen, ist der Aufsatz Grundlagen des magischen Angangs der Fraternita Saturni. Und da drin steht Folgendes. Im magischen Angang der Fraternita Saturni werden jenseitige Spekulationen abgelehnt, wobei der Begriff Jenseits gegenüber dem üblichen Sprachgebrauch weiter verschärft, genauer eigentlich präzisiert wird. Unter Jenseits verstehen wir jenseits der Reichweite, was dann einerseits eine sehr persönliche Angelegenheit, andererseits eine handhabbare Größe ist. Also ihr werdet mir nachher sagen müssen, ob euch die Unterschiede zur konventionellen Magie schon aufgefallen
sind. Okay. Ich habe schon den Faden verloren.
Kannst du nochmal anfangen?
Nein, kann ich nicht. Du musst zurückspulen. Es ist offensichtlich, dass allein schon dieser Schritt, sich auf die eigene Reichweite zu beschränken, tatsächlich keine Einschränkung, sondern bereits eine erhebliche Erweiterung der eigenen Kapazität bedeutet. Man kann ohnehin nur das tun, was man eben tun kann. Die Fraternita Saturni definiert Magie als unmögliche Dinge tun. Dabei bedeutet unmöglich nicht nach gängiger Auffassung unmöglich oder nach Stand des Wissens über die Naturgesetze unmöglich, sondern eben unmöglich.
Ja.
Okay. Es gibt dann kein geheimes das ist Gesetz.
Unmöglich. Also was soll ja, ich genau. nehmen oder was?
Das ist ja, wirklich. Es gibt dann kein geheimes Gesetz, nach dem etwas doch möglich gemacht werden könnte und keinen Gott, dessen geheimer Name dazu verhülfe. Sehr schön, dies hier zur Verhülfe sagen.
Ja.
Unmöglich bedeutet somit nicht kausal verfugt. Der zauberische Akt ist damit nicht Teil des Wechselgefüges der Welt, sondern geradezu ein Angriff auf ihre Ordnung und Geschlossenheit. Wenn es um Leben, präziser noch um Überleben im doppelten Sinne gehen soll, dann kann man mit Ohnmacht und Fremdbestimmung nicht einverstanden sein und muss eine Wirklichkeit, die ständig auch gegen unseren Willen auf uns einwirkt, ablehnen. Diese Position ist nicht neu, sondern uralte gnostische Tradition, der es eben nicht darum geht, Sternen gleich einen vorgeschriebenen Bahn zu verfolgen. Non serviam, ich diene nicht, keinem Herrn, keinem Meister und nicht der Welt. Nicht-Akzeptanz ist daher die Basis unseres Angangs zur Zauberei und es ist die Nicht-Akzeptanz, die über alles Weitere entscheidet. Natürlich ist zunächst überhaupt nichts damit gewonnen zu sagen, ich bin dagegen, dass ich krank werden kann, dass ich altere, dass ich essen, trinken, schlafen und atmen muss und was der Zwänge mehr sind, die die Wirklichkeit uns beschert und die ja gewöhnlich noch nicht einmal mehr als solche empfunden und erlebt werden. Im Gegenteil, sofern Nicht-Akzeptanz mehr als eine vorgehaltene Pose ist, hat man nun eine Menge Probleme. Dafür aber habe ich eine Frontlinie definiert, weiß, wer der Gegner ist und bin in der Lage, den Streit aufzunehmen, so aussichtslos und unsinnig er auch erscheinen mag. Zauberei, so wie sie in der Fraternita Saturni verstanden wird, ist somit der Angriff auf die Wirklichkeit. Mehr ist darüber dann auch schon nicht mehr zu sagen. Ich nehme an euch, ist allen
der
klar.
Der Unterschied ist klar eigentlich.
Ja. Das eine ist halt so, es geht so ein bisschen um illegal jemanden in sich verliebt machen und alles Mögliche, ja. Wenn der auch schon Gefühle für einen hat. Ja, und das hier richtig. Ist eher so politische Magie, also so Anarchie.
Also ich hab auch gehört, so bisher kennen wir Magie ja eher so, wenn zum Beispiel eine Frau ihre Arme ausbreitet, dann ist es ja Sexualmagie, ja. Haben wir gelernt. Und das ist ja jetzt eher so, dass man halt was Unmögliches macht. Aber ja. Jetzt halt nicht im naturwissenschaftlichen Sinne, sondern wirklich unmöglich.
Ja, einfach unmöglich.
Ich finde, das ist wirklich die beste Definition. Man macht was, was unmöglich ist, aber man meint nicht an sich unmöglich, sondern unmöglich.
Ich weiß gar nicht, was mir fällt überhaupt nichts Unmögliches sein, was man gerade so machen könnte. Oh, ganz spontan.
Ja, ich weiß gar nicht, was man dann machen kann plötzlich.
Zum Beispiel irgendwie in den Supermarkt gehen, Eier aus der Eierpackung nehmen und Joghurtbecher aufmachen und die da rein tun.
Das wäre echt unmöglich.
Das ist dann Magie.
Unerhört.
Ja.
Unerhörte Magie.
Aber vielleicht ist es auch, wenn halt der Saturn im dritten Haus ist mit Mars im zweiten Haus zu schlafen.
Das kann dann
vielleicht ist es auch unmöglich.
Hey, Mars.
Oder mit Snickers im ersten.
Ja. Auf jeden Fall bin ich jetzt doch sehr viel weiser.
Und ich nicht.
Nee, ich bin
ja, das liegt an deiner Begrenztheit.
Das kann sein.
Und wen das alles hier interessiert und wer mal reinschnuppern will in die Rituale einer solchen Loge, da bietet die Communitas Saturni, also die Kaiserslauterner Loge,
ja.
auf dem Betzenberg, die bietet einmal im Jahr, sagen wir so einen Tag der offenen Tür an. Und zwar findet der statt, auch an einem sehr mysteriösen Ort, nämlich auf einem Zeltplatz.
Oh, das klingt prickelnd.
Ich lasse also nicht nur die Türen offen.
Ja.
Oh Gott.
Stups, stups, zwinker, zwinker.
Ja, mit Tantra.
Wie du gerade auch schon in der Pause gesagt hast, man kann sich sonst auch einfach Eyes Wide Shut angucken,
ja.
wenn man reinschnuppern möchte.
Tantra-Rudelbums.
Ja. Das ist echt schlimm. Heute wenn wir diese eine Teil schneiden. Haben, denken wir jetzt die ganze Zeit immer nur daran, dass das so ein
Zwinger-Schnuppe. Ich glaube, das ist auch genauso wie so ein Zwinger. Es geht eigentlich nur immer um Sexualmagie und ich werde auch nachher noch einen Aufsatz von diesem Gregor A. Gregorius vorlesen und da wird auch klar, worum es eigentlich geht. Falls ihr euch gefragt habt, wie das ist mit Kosten, was das so kostet, bei so einer Loge zu sein, da habe ich gefunden, eine Mitgliedschaft im Ordo Saturni kostet einmal 45 Euro Anschlussgebühr und dann 10 Euro monatlich, die aber vierteljährlich im Voraus zu entrichten ist.
Okay, falls die Loge schon zerfällt.
Ja. Da muss man ein bisschen rechnen, 10 Euro monatlich im Vierteljahr zu zahlen.
Genau, was wie viel das dann ist.
Ja.
Ist das mehr oder weniger?
400 Euro.
Ist mehr oder weniger, als man bei Abenteuer 18 nee, bezahlt? Oder?
Weiß nicht.
Das weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Ja, also es gibt ja auch das Internet auch schon jetzt Möglichkeiten, willige Leute einfach umsonst kennenzulernen und sich mit denen ein Date zu verabreden. Also ich würde unseren Hörern eher das empfehlen, als jetzt diese 10 Euro.
Also unseren Hörern würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn dann in unsere Loge zu kommen.
Richtig. Also besonders den weiblichen Hörern.
Wir haben schon genug Männer, uns fehlen noch Frauen für unsere Loge.
Der Prinzeps Tabernakuli ruft.
Sein kleiner Prinzeps Tabernakuli. Oh nein.
Ja.
Es geht eindeutig in die falsche Richtung.
Ja. Arme Kinder, die diesen Podcast hören.
Ja.
Ja. Ja, also wenn, aber genau, apropos Kinder, also Leute über 18 können in unsere Loge kommen.
Ja. Cdating.de, TV. Sie können uns auch mal irgendwie Geld schicken.
Ja.
Zeigen.
Das können einfach Leute machen, die das jetzt gehört haben und denen eine Loge zu teuer ist.
Die können
und dann können die uns davon ihre Erlebnisberichte oder Videos schicken. Und wir sagen dann, ob wir es richtig gemacht
haben. Genau.
Kann man bei C-Dating so mehr Jungfrauen daten.
Ja. Das geht um Kreuzfahrten.
Und Quallen. Ja. Und Fabio.
Oh, und Fabio.
Fabio als Meerjungfrau.
Wählen Sie mindestens eine Option aus. Egal.
Fabio.
Die könnten so eine Schnellanmeldung für Verzweifelte, wo überall
lange
egal
blonde stehen. Haare bis zum Arsch.
Also, am liebsten mag ich Normalsex, zeigen, frivoles Ausgehen und besondere Orte.
Was ist denn besonders McDonald's?
Beichtstuhl.
So.
Zeigen ist am besten.
Zeigen im Beichtstuhl.
Aufzeigen.
Schön.
Man zeigt mich mit nackten Tatsachen auf angezogene Leute.
Genau.
Das ist ja gut, dass man... Heißt das Exhibitionismus?
Also hier heißt das Zeigen.
Okay. Weil wenn man Exhibitionismus schreibt als Interesse, dann ist das verboten.
Das kann
keine Ahnung. Aber ich frage mich, was frivoles Ausgehen ist.
frivoles Ausgehen. Das ist so, ich habe heute keine Socken an.
Keine Socken.
Genau, und meine Füße sind schon ganz feucht vom Schnee.
Oder die essbare Reizwäsche ist aus.
Die essbare Reizwäsche in Rosenform.
Ja.
Tja, das nehmen wir alles für unseren.
Es gibt ja immer noch Sprühsahne.
Das nehmen wir alles für unseren anderen Podcast.
Ja. Ich habe nur Sprühsahne unter.
Ich habe jetzt gesehen, es gibt spezielle.
Was denn? Das ist eine hohe Vorstellung.
Ja.
Das ist alles so leicht angetrocknet und ein bisschen angetrocknet.
Irgendwann ist das so gelblich. Sehr hart ist.
Ich habe jetzt gesehen, es gibt spezielle Sprühsahne. Für Sex.
Echt?
Aber da habe ich gefragt, was ist denn der Unterschied zur normalen Sprühsahne?
Die ist nicht gezuckert.
Im Unterschied dazu kann man die essen.
Die macht nicht fett.
Hä?
Ja, keine Ahnung.
Kann man, wenn man keinen Rasierschaum mehr hat, einfach Sprühsahne benutzen?
Also, liebe Leute, wenn ihr noch einen neuen Podcast haben wollt, wo es um Sprühsahne geht und Normalsex, dann bitte melden. So, jetzt, ich glaube, wir schalten wieder zurück zu Cryon.
Ja, die Pause war lange noch.
Sollen wir wieder ein bisschen Loge machen?
Ja.
Okay, und dann, ich habe noch einen Aufsatz aus den komischen Blättern, die Fraternitas Saturni veröffentlicht hat, da diese Blätter für angewandte okkulte Lebenskunst. Ich mal wissen wollte, was denn da so drin steht und worum es eigentlich geht. Worum es eigentlich geht, haben wir schon fast erahnt. Und da schreibt dieser Gregor A. Gregorius den Aufsatz mit dem Titel Der Sexualverkehr als magischer Od-Ausgleich.
Od?
Od? Ja, eventuell die Galaxie.
Das hoffe ich aber stark.
Ist das einfach nur OT oder OHT?
Nee, OD.
OD, also.
Ja, das ist egal. D und T ist dasselbe.
Ja.
OD-Ausgleich.
Vielleicht ist Gregor A. Gregorius auch Landmann.
Vielleicht so.
Wow. Vielleicht.
Alter, der wäre aber nicht tot.
Naja, was das ist, das werden wir eventuell gleich sehen. Ich trage einmal vor, was da geschrieben ist. Der esoterisch und magisch geschulte Mensch weiß, dass es ein erstrebenswertes Ziel ist, seinen ätherischen Körper in eine harmonische Funktion und seine Chakra in eine normale Schwingung zu bringen. Dadurch wird eine Gesundung des gesamten Körpers erreicht. Leider wird selbst in sonst wissenden Kreisen durch einen regellosen, triebhaften Sexualverkehr gegen die Grundgesetze eines harmonischen Aufbaus des Ätherkörpers verstoßen. Teils durch Nichtachtung und teils durch absolutes Unwissen. Wir wissen, dass die Chakra im weiblichen Körper sich in ihrer Funktion in einer Linksdrehung befinden und demzufolge einsaugende, aufnehmende Tendenz haben, während die Chakra im männlichen Körper durch Rechtsdrehung eine ausstoßende, expansive Wirkung erzeugen. Es ist sehr interessant zu wissen, dass bei der Frau während des sexuellen Verkehrs die oberen sogenannten geistigen Chakra fast ausgeschaltet sind, während beim Manne jedoch das Willenschakra sich in starker Drehung befindet. Auch die anderen Chakra im weiblichen Körper sind fast alle in erhöhter, einsaugender Funktion. Wie zum Beispiel das Kniechakra, sogar das Nackenchakra und das Steißchakra. Instinktiv erzielt der werbende Mann durch festes Zufassen seiner Hände in den betreffenden Chakra-Gegenden des weiblichen Körpers eine luststeigernde Wirkung, weil natürlich die beiden Menschen die Handchakra in einer erhöhten Ausstrahlungsfunktion sich befinden als Kontakthersteller. Schon aus diesen einfachen Überlegungen ergibt sich die Unterschiedlichkeit eines ausgeübten Sexualaktes. Es kommt demzufolge einer sexuellen Hingabe zwischen zwei Menschen, die sich lieben und sich seelisch sympathisch sind, eine erhöhte Bedeutung zu, während der sexuelle Verkehr zwischen ungeliebten Partnern immer eine Herabwürdigung bedeutet, was jede fein empfindende Frau ganz deutlich spürt, solange sie nicht in das Dirnentum gesunken ist und dem Manne nur als Lustobjekt dient. Hier müsste eine weitgehende Aufklärung und Veredelungsbestrebung einsetzen. Die leichtsinnige Frau, die sich wahllos verschiedenen Männern hingibt, erst recht die Dirne und Hure, ahnt gar nicht, welcher Überladung sie ihren Ätherkörper aussetzt, der schließlich aus nichts weiter besteht, als aus einem Durcheinander von ekelerregenden, triebhaft sexuellen Wunschausstrahlungen und leidenschaftlichen Seximpulsen niederster Art, der Männer als ein Konglomerat abreagierter Lüste. Buddha sagte einmal bezeichnend, wenn du eine Hure umarmst, so ist es das Gleiche, als hättest du einen lebenden, stinkenden Leichnam geküsst.
Danke, Buddha. Eine seiner wichtigsten Lehren.
Es ist selbstverständlich, dass die okkulten Geheimlogen ihren Brüdern den wahllosen Sexualverkehr strikt verbieten und gegen das Dirnentum sehr eingestellt sind. Leider ist es aber auch so, dass der sexuelle Verkehr in den meisten Ehen durch die Gewohnheit zu einer triebhaften Erfüllung der sexuellen Wünsche der Ehepartner hinabsinkt und die Liebe und eine seelische Bereitschaft oft gar keine Rolle mehr spielt. Von einer verschönenden Erotik ganz zu schweigen. Deshalb ist die Esoterik im Prinzip Gegner der Ehe für ihre wissenden Menschen und befürwortet freie Liebesgemeinschaften, die leichter gelöst werden können, aus rein okkulten Gründen. Nicht nur den jahrelang ausgeübten gleichbleibenden Geschlechtsverkehr in der Ehe, sondern durch die Sünde des gemeinsamen Schlafzimmers ist der Odaustausch zwischen den Ehepartnern schon bald erfolgt und die notwendigen Spannungseffekte sind längst ausgeglichen. Da die Odaufnahme durch die Chakra sich auch während des Schlafes ohne Willensimpulse vollzieht, ist ein gemeinsames Schlafzimmer eine Schädigung der Gesundheit. Da die Frau während ihrer Mensestage eine besonders schädliche Körperstrahlung hat, die sogar direkt vergiftend auf empfindliche Substanzen, auf Speisen und Pflanzen einwirkt, wird der unwissende Mann während dieser Tage diesen Strahlungen ausgesetzt. Es ist klar, dass diese Einwirkung besonders auch den Nerven- und Ätherkörper beeindruckt. Die primitiven Völker wissen mehr um diese diffizilen Zusammenhänge und sondern die Frauen während dieser Tage von der Umwelt ab. Eine intime Verbindung zwischen Magus und Medium soll und wird nicht der Erfüllung sexueller Wünsche dienen, sondern bezweckt einen vollständigen Odausgleich. Um das Medium zu einem vorzüglichen und harmonisch ausbalancierten Instrument für den Magus zum Eindringen in die astralen und mentalen Sphären zu gestalten. Die durch die vorangegangenen erotisch-sexuelle Anregung erzielte und gesteigerte Funktionssetzung der weiblichen Chakra wirkt sich durch die aufsaugende Tendenz auch auf die gesamte Astralmaterie aus. Bei vorgenommenen Beschwörungspraktiken benutzen, genau wie bei den spiritistischen Experimenten, die gerufenen Wesen der anderen Sphären den Od in Fluxus des Mediums, um sich zu manifestieren, den Willensimpulsen des amtierenden Magus gehorchend. Dieser selbst schützt sich ja bei der Amtierung gegen eigenen Odverlust durch die entsprechende Schutzmaßnahme, zum Beispiel Mantel, Talismane, Symbole, magisches Schwert, Ritual, Glyphen. Während der Ätherkörper des Mediums die Kräfte entnommen werden. So. Darum geht's. Mhm.
Das war ja ein guter 180. Also. Das so, ja, wir sind aber nicht so für so Prostituierte, aber wir sind trotzdem irgendwie für freie Liebe, ja, und ganz, ganz viel komischen, gemischten Sex in uns verloren.
Ich bin jetzt ziemlich erregt.
Also ich glaube, das ist, hört sich echt so an, als würde man da immer gefragt werden, na, ist das dein magisches Schwert? Oder willst du dein Amt ausüben?
Das ist das magische Schwert.
Aber es ist, ich finde es schön, dass sie, dass der Grund, warum sie das Ganze machen, ist aus Liebe.
Ja. Ja.
Und ich muss sagen, auch wir von Moralpathologie.de, der Podcast, sind auch für Liebe.
Ja, ich, ja.
Und du auch, ne?
Aber für Liebe ohne Mitleid.
Ohne Mitleid.
Ohne Mitleid.
Oder mit
Mitleid. Mit Leid. Mit Liebe,
mit Leid. Mit Leid. Das geht ja auch nicht.
Dürfen eure Freundinnen auch während ihrer Tage das Essen zubereiten?
Das macht doch giftige Strahlung.
Sehr witzig.
Ja, also, das ist ja echt. Willst mich vergiften?
Was der gesagt hat, also dieser Typ, das ist schon ein toller.
Das ist schon gut. Also Alex Schwarzer freut sich ja immer, wenn sie.
Ja. Das, na, ich finde gut, dass er. Das ist eigentlich ein mehr oder weniger zum Teil ein regulärer Sexratgeber war, wo man nur an jedes Körperteil Chakra drangehängt hat.
Ja, ach stimmt, genau, das fand ich auch gut, dass man gelernt hat. Deswegen ist das immer so scheiße alles. Ich habe noch nie Luststeigerung ausprobiert mit Fasten ans Knie und an den Nacken. Ja,
das macht sie wahnsinnig.
Ja, merkst du das am Knie?
Ja. Also sowas macht man oft dann zum Kennenlernen.
Ja. Darum geht es in Wirklichkeit. Und jetzt nochmal die Frage, hast du immer noch so viel Angst?
Ich weiß ja nicht.
Du weißt ja wohl. Also ich glaube nicht, dass die uns fertig machen werden. Okay. Und ansonsten sagen wir grundsätzlich, wenn ihr das machen wollt, dann macht es. Viel Spaß.
Ja, gerne. Ja. Aber das, die können das gerne
das
fertig.
Ist, das ist so ungefähr, das, von den ganzen Sachen, die wir bisher gemacht haben, ist es, glaube ich, noch das, was ich am ehesten unterstütze.
Ja, es ist schade, dass sie eine Rechtfertigung für all das brauchen.
Richtig. Aber. Das ist einfach eine, ist so eine lustige Sache. Man trifft sich, macht so Zauberei.
Man kann auch einfach in einen Swingerclub gehen, dann hat man dasselbe.
Ja, aber das ist halt noch so aber mit Zauberei. Es macht vielleicht auch Spaß.
Ja.
Ich meine, so wie so Rollenspiel ist es halt.
Schön patriarchische Struktur.
Ja, I so pull out my rope and wizard head.
Ja, ja. Können da nicht Frauen auch zu irgendwas aufsteigen bei diesen Logen? Das klang mir alles so patriarchisch, als ob das so...
Die können draufsteigen.
Also ich weiß es nicht. Vielleicht nein. Vielleicht auch ja. Ja.
Esoterische Logen. Das ist eine doofe Benennung. Das hat ja gar nicht so viel mit Esoterik zu tun. Außer, dass sie Chakra sagen.
Ja, und dass sie zaubern.
Ja. Ja, aber zaubern.
Wir sind schon zu abgehärt. Wir finden das nicht mal als ungewöhnlich, wenn Leute zaubern.
Ja, das macht ja jeder. Das ist ja nichts Besonderes.
Na, aber sehr interessant. Ja. Sehr gut.
Das war eine sehr gute Ausführung.
Genau. War es das zum Thema Loge?
Das war es zumindest von mir zum Thema Loge.
Gut, ich habe auch noch eine kleine Sache zum Thema Logen. Nämlich, haben wir ja schon mal angekündigt, im Magazin 2000 Plus, Kosmos, Erde, Mensch. Ein Magazin, das ich Freunden unserer Sendung empfehlen kann, aber noch mehr würde ich den Leuten empfehlen, das nicht zu kaufen, uns das Geld zu schicken und wir kaufen das dann und stellen es dann vor.
Ja, oder einfach lesen im Kaufland.
Ja, oder im Kaufland.
Man kostet ja nichts, man muss es ja nicht kaufen.
Man kann sich auch hinstellen und lesen.
Wenn man mal Nachmittag frei hat, geht man einfach zu Kaufland und liest das dann.
Genau. Also es kostet 15 Schweizer Franken.
Ja.
Ah, jetzt wissen alle, dass wir in der Schweiz aufnehmen.
Ach, verdammt.
Mist.
Aber so weit sind wir nicht
okay,
weg.
Dann es wurde uns verboten, in Deutschland aufzunehmen.
Richtig. Wir wurden von den Freunden des gepflegten Geschlechtsverkehrs verbannt in die Schweiz.
Ja.
Aber die Eidgenossen halten uns weiterhin in Ehren. Und jedenfalls ist da ein Artikel drin, nämlich die Einflüsse der Freimaurer in Politik und Wirtschaft. Und das ist die exklusive Bilanz eines Insiders. Mhm. Und in dieser exklusiven Bilanz fällt erstmal auf, dass derjenige sich absolut super auskennt und knallharte Fakten recherchiert hat. Also einmal sieht man das daran, dass es ein großer gelber Kasten ist, wo über die Politik und die Freimaurer in der Geschichte referiert wird. Mhm. Und ganz unten steht Quelle Wikipedia.
Copy-Paste.
Ja, also es ist auch ziemlich Copy-Paste, aber also anscheinend auch
die... sind vielleicht direkt aus den geheimen Archiven der Freimaurer, die ja als Dank dafür, dass er sie lesen durfte, verharmlosen.
Ja, das wollte ich auch fragen. Vielleicht ist der Text einfach nur verharmlost, weil das musste für Wikipedia.
Also ich schätze, dass er wahrscheinlich einfach die ganzen Sachen, die die Freimaurer als Dokumente haben, haben sie einfach schon in die Wikipedia getan. Weil ich dachte, das ist am praktischsten. Ja. Und darum können die jetzt auch von da zitieren. Also das schätze ich so.
Ich möchte, dass mehr Magazine einfach nur Sachen aus Wikipedia drucken, die ich dann für 7 € kaufen kann.
Richtig. Also das Magazin 2000 Plus ist ganz groß im Thema Quelle Wikipedia. Also die sind auch so welche, die dann Sachen vergleichen, indem sie sagen, das hier ist wichtiger, weil das hat mehr Google-Treffer oder so.
Ah.
Oder wenn sie das suchen, hat das 3000 Google-Treffer und das soll viel sein. Also so Sachen. Aber jedenfalls geht es halt in diesem Artikel drum, ob die Logen in Deutschland, also jetzt geht es nur um die Freimaurer, ob die wirklich so mächtig sind, dass sie das ganze Land regieren können. Und er berichtet exklusiv über den wirklichen Zustand. Und dafür muss man erstmal wissen, wie viele Leute sind denn Freimaurer. Und dazu macht er folgende Rechnung. Durchschnittlich würde es 500 Logen geben.
Ja,
durchschnittlich. Er meint hier nicht durchschnittlich 500 Logen, er meint eigentlich 500 Logen mit durchschnittlich 20 Mitgliedern, aber er schreibt durchschnittlich 500 Logen mit 20 Mitgliedern. Aber den Fehler macht er noch ein paar Mal. Und das ergibt dann eine Zahl von 10.000 Freimaurern. Allerdings, und jetzt zeigt er sein mathematisches Verständnis, muss ich gleich vorweg sagen, dass viele Logen noch nicht einmal den Durchschnittswert erreichen.
Von den Logen oder von den Mitgliedern?
Also die Logen. Der Durchschnitt errechnet sich das so, dass man eigentlich immer so den unteren Rand nimmt und das ist dann der Durchschnitt.
Genau.
Ja. Also alles liegt eigentlich drüber.
Darum ist es verwunderlich, dass es welche gibt, die drunter liegen.
Okay.
Und dann sagt er aber, das Durchschnittsalter sei 78 Jahre. Ja.
Das ist vor allen Dingen ist das erstaunlich, wenn man bedenkt, dass irgendwie, ich glaube, 70 bis 75% der Mitglieder unter 20 sind.
Das wird dann schwer.
Nee, also ich glaube nicht, wenn das Durchschnittsalter 78 ist, kann es niemanden geben, der da drunter liegt.
Ich glaube, den Mathe-Cast machen wir dann ein anderes Mal.
Ja, nächstes Mal.
Also er sagt, dass es nur wenige Logen gibt, die eine Mitgliederstärke von 60 bis 80 Personen erreichen, aber wir bleiben trotz alledem bei einer Zahl von 10.000 Freimaurern. Okay. Und dann sagt er ja, was für Berufsgruppen sind das denn? Und dann, man wird ja denken, das sind nur die Reichen und Superreichen, Klammer auf, Milliardäre, die er dazu schreibt. Aber in Wirklichkeit sind es alle möglichen Menschen, nämlich zum Beispiel Handwerker, Selbstständige, Anwälte, Kaufmänner, Außendienstler und so weiter.
Auch Außendienstler.
Auch auf Montage.
Einzelhandelskaufmänner.
Das hätte man nicht gedacht.
IT-Integrationsbeauftragter.
Dirnen,
Wanderhuren, alles.
Ja. Oh Gott, wie viel...
Bundespräsident.
Wie lang ist der Artikel insgesamt und wie viel wurde jetzt schon auf diese doofen Statistiken verwendet?
Also der Artikel ist, sagen wir mal, 2 Seiten lang. Und das war jetzt die erste Hälfte der ersten Seite. Und es geht aber noch ein bisschen weiter mit den Statistiken. Nämlich, jetzt kommt was ein bisschen komische Rechnung. Also er sagt jetzt, dass nur 2% von der gesamten Mitgliedsstärke von den Freimaurern sind aus dem gehobenen Management. Und ich glaube, er meint damit Leute, die ein bisschen Einfluss haben. Weil er will eigentlich sagen, dass die Freimaurer nicht so viel Einfluss haben.
Okay.
Und jetzt kommt wieder so eine Rechnung, die ein bisschen komisch sind. Wie viele Reiche oder Superreiche glauben Sie, sind Mitglied einer Loge? Ich stelle mal die Behauptung auf, wenn es hochkommt, 0,3%. Das bedeutet im Klartext, wir reden bei einer Mitgliedsstärke von 10.000 Freimaurern über 230 Personen.
Okay, also jetzt habe ich keine Angst mehr vor den esoterischen Logen.
Ich habe keine Ahnung, wie er auf die Zahl kommt.
Ich behaupte auch mal 0,3%.
Wie geht Prozent?
Ich behaupte 0,9. Einfach.
Bist du so Insider?
Eine starke Behauptung.
Ja.
Ja, beweise, was mir das Gegenteil.
Genau. Und ja, das sagt er halt einfach. Und wie man sieht, 230 Mitglieder, das ist nicht genug, um Einfluss zu haben in Deutschland. Also
230 Milliardäre?
Nö. Das wäre echt
ein gehobenes Management.
Das wäre schon sehr viel eigentlich.
Finde ich schon, das sind 230 Milliarden an Kapital mindestens.
Ja. Ja. Aldi Nord, Aldi Süd.
Könnten ja in Deutschland damit kaufen.
IKEA. Ach nee, ist nicht in Deutschland. Ja. Hyundai.
Nee, mir fallen aus dem Stand keine 230 Milliardäre ein.
Wie viele deutsche Milliardäre gibt es dann? Außer Aldi Nord und Aldi Süd. Weiß ich nicht. Jedenfalls, was machen dann die? Und da muss ich sagen, da war ich ein bisschen überrascht, weil was die in Deutschland machen ist, Krankenhäuser, Altenheime und so Behindertenheime leiten.
Mhm. Boah,
das ist so,
das sind die Reichsten.
Nett von denen eigentlich.
Ja.
Da kann ich jetzt nicht viel gegen sagen.
Ja, das sind ja die schwachen Deutsche quasi die schwachen Menschen auf dem Haufen an diesen Orten.
Ah ja,
und die machen die sich.
Ja. Die machen die sich.
Untertan.
Aber nicht mit Sexualmagie.
Nein. Einfach nur so. Die bilden dort Soldaten aus.
Für die neue Welt.
Cybersoldaten.
Ja. Wahrscheinlich.
Würde ich aber eher Kindergarten nehmen.
Naja, jedenfalls durchleuchtet er jetzt die Spitzenposition der Freimaurerei, nämlich Provinzialmeister, Landesgroßmeister, Oberster Ordenmeister, das ist ein Wort, wortführende Meister der Hochgrade, Logenmeister etc. Und hier finden sich jetzt Leute aus allen Berufen, nämlich Beamte, Selbstständige, Handwerksberufe und so weiter.
Das sind alle Berufe, die ich kenne.
Genau, und er sagt, sowas kann natürlich nicht die Politik beeinflussen und die Entscheidungen werden längst global getroffen, Klammer auf, EU oder USA.
Also das ist global, die EU. Ja, die EU. Genau, Asien ist nicht wichtig, da wird sowas nicht gemacht.
Genau. Und das Problem ist sozusagen, dass es nur ganz wenig junge Freimaurer gibt und die Alten halten zu sehr an ihren bisherigen Werten fest und wollen nicht sich verändern.
Also keine Internetpräsenz und
genau, den genau.
78-jährigen Manager und
genau,
los
genau.
Kein Radio ins Haus. Nee.
Und problematisch ist, dass die Freimaurer in Deutschland sind eine reine Männergesellschaft. Mhm. Also steht das Beispiel Angela Merkel, kann zum Beispiel nicht mitmachen.
Ja, da sollten die echt schon mal ein bisschen
das ist vielleicht
umdenken
traurig.
Vielleicht.
Dann steht aber ein kleiner Leckerbissen für uns Verschwörungsfreunde dabei. Ihre Position bei den Bilderbergern ist eine andere, hat aber nichts mit der Freimaurerei zu tun.
Ich sage nur Reptiloid.
Ja, das denke ich allerdings auch. Und in Frankreich ist das wie in Österreich, sagt er. Nämlich, dass es da besser ist, weil da sind relativ viele Spitzenpolitiker und sowas da drin.
Ja.
Aber in Deutschland halt nicht. Mhm. Und in Frankreich ist das auch so. Und nur gibt es da einen Unterschied, dass der gesamte Grand Orient irregulär ist und Männer und Frauen aufnimmt. Mhm. Und darum wird das nicht anerkannt von England, von Freemasons Incorporated.
Ja. Ach so, e.V. Ist das der Dachverband?
Ja, keine Ahnung, habe ich mir ausgedacht. Aber so ungefähr. Und in USA sind die Logen nach Berufsgruppen strukturiert, sagt er. Also zum Beispiel selbstständig.
Beamte.
Briefträger.
Maurer.
Zigeunerloge.
Pony-Express.
Richtig.
Eisenbahner.
Skateboardverleih.
Ja, die Eisenbahn wurde ja von den Chinesen gebaut.
Also so ist das ungefähr da. Und darum ist es eigentlich in Deutschland nicht möglich, noch irgendeinen Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen. Und er fragt in diesem Artikel, glaube ich, 5-mal, nun, lieber Leser, glauben Sie immer noch, dass die Freimaurer einen Einfluss haben können, nur weil 2 oder 3 Personen solche Geschichten erzählen? Nein, also ich glaube es jetzt auch nicht mehr, ich habe jetzt keine Angst mehr vor den Freimaurern. Sie haben es geschafft, dass sie uns dann später überrumpeln können. Denn ja. Das ist natürlich auch nur platziert von den Freimaurern, um weiter zu verdecken, was sie wirklich treiben.
Ja. Naja, aber es ist gut, da kann ich endlich mal wieder beruhigt einschlafen seit Monaten.
Ja.
Heute.
Also wirklich eine interessante Sache mit diesen Freimaurern. Ich dachte, die wären noch aktiver. Aber es sind wohl alles Bilderberge. Ja. Berge. Ja. Oder hier Rothschild plus Illuminati. Ja,
Skulls and Bones.
Templar. Ja, Templar. Ja, dann würde ich sagen, haben wir alles heute, oder?
Ja. Ja. Ist ja auch schon dunkel.
Dann bringen wir uns nach Hause.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir alle nach Hause und werden ein bisschen die Tricks, die wir heute gelernt haben, ausprobieren. zur Luststeigerung.
Unsere Hörer können nur gut daran tun, es auch zu versuchen.
Genau. Also denkt dran, ein bisschen mehr Liebe in euer Leben zu bringen.
Ja.
Ein bisschen Sexualmagie.
Mitleid.
Mitleidlose Liebe. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und da würde ich jetzt sagen, wir sehen uns in der nächsten Dimension.
Tschüss.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt auch euren Freunden, Verwandten oder Bekannten von uns. Liked uns auf Facebook oder bewertet unsere harte Arbeit bei iTunes. Moralpathologie.